Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian.
Hallo Benjamin.
Heute sprechen wir darüber, wie können wir im Content-Marketing bitte unsere Produkte zeigen? Ja, denn das ist eine große Diskussion, sowohl in der Content-Marketing-Bubble als auch in der SEO-Bubble. Und wir widmen uns diesem Thema jetzt mal in der nächsten halben Stunde.
Ja, erzähl doch erstmal, wie du darauf gekommen bist. Da gab es doch irgendwie ein lustige Diskussion bei LinkedIn,
ja,
oder?
Ja, wie so oft. Ne? Wir teilen halt super viel, das geht auch für diese Folge, immer sehr viele Themen auf LinkedIn. Eigentlich jede Woche. Und darunter entstehen halt viele Diskussionen und auch ganz interessante eben auch diese unterschiedlichen Ansichten. Das finde ich immer sehr gut. Das war in dem Fall, war das eine Diskussion zwischen Johannes Beuys, der Gründer und Geschäftsführer von Sistrix, mit Hans Kronberg, der SEO bei Chefkoch ist. Ja, also es ist immer spannende Diskussion auch unter den Beiträgen. Also wenn ihr sowas mitbekommen wollt, folgt uns einfach auf LinkedIn und die Links zu unseren Profilen findet ihr in den Shownotes. Das können wir jetzt mal so vorab sagen. Wir gehen da gleich tiefer noch drauf ein.
Was hast du denn geschrieben? Sag doch mal.
Genau, da ging es um, das machen wir gleich noch das Beispiel. Da ging es darum, dass man viele Begriffe bei Google eingibt und es gibt dann sozusagen sehr typische transaktionale Ergebnisse, also zum Beispiel Kategorieseiten oder halt auch Ratgeber-Content und wie man dann den Content sozusagen aufbauen sollte oder nicht aufbauen sollte. Aber ich will jetzt nicht schon vorweggreifen, das wollen wir ja gleich noch diskutieren, oder?
Ja, aber es geht ja jetzt erstmal darum, wo da dieses Spannungsverhältnis ist. Ne? Ja. Also ich finde, das hat man ja sehr schön auch in den Kommentaren gesehen von den beiden Kollegen, dass der eine dann sagt, ja gut, du musst das natürlich trennen. Man muss Content, wenn man Content Marketing macht und man informieren will, dann darf man keine Produkte zeigen. Und andere sagen, ja gut, man muss das aber ja schon auch ein bisschen miteinander verknüpfen, weil im Endeffekt ja der Chef dann ja fragt, ja, ich soll jetzt Geld für Content Marketing ausgeben, aber ohne dass unsere Produkte da gezeigt werden, das ist ja komisch. Ne? Wir wollen ja auch verkaufen als Unternehmen. Ja, und das ist so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis und dann natürlich obendrauf gefallen noch die Frage, wie sieht Google das denn eigentlich? Ja, also was rankt denn besser? Die reine Information oder der Mischmasch und dann noch die Suchintention, die ja auch noch eine Rolle spielt.
Genau, was wollen die Kunden auch, die User auch? Ne? Möchten die denn da reine Information haben oder nicht? Aber ich finde, ich würde es gerne so ein bisschen aufteilen, weil ich finde, diese Diskussion, dürfen wir denn da unsere Produkte zeigen oder sollten wir die auch zeigen? Die wird sozusagen in zwei verschiedenen Sphären diskutiert, nämlich einmal in der Content-Marketing-Szene oder Branche oder wie auch immer man das nennt und eben in der SEO-Branche. Und vielleicht machen wir noch gerade bevor wir auf die SEOs eingehen, noch einmal die Content-Marketing-Branche, die ich ja auch immer sehr intensiv verfolge. Und ja, mir fällt einfach auf, das ist, wenn man sich schon fragt, was ist Content Marketing, ja, Definition, dann wird sehr oft darüber diskutiert oder wird sehr oft gesagt, im Content Marketing sollten gerade nicht die Produkte gezeigt werden. Ja, es sollte kein werblicher Content sein, die Produkte sollten möglichst ganz weg sein. Eine typische Formulierung, die man da oft findet, ist nicht, man macht nicht about the product, sondern around the product. Ja, Themen, Geschichten, die potenziellen Kunden drumherum interessieren und wo das Produkt möglichst nicht drin vorkommt, weil die Kunden das abschreckt. Die wollen keinen werblichen Content. So. Und das heißt, ein Teil der Content-Marketing-Lehre, das läuft sozusagen so, dass sie sagen, auf die Frage, dürfen wir unsere Produkte zeigen, sagt es dann die Lehre, nein, darf nicht reinkommen. So, ja. Und damit haben wir, hast du jetzt vorhin schon gesagt, ja, da sitzt oben drüber der Entscheider, die Entscheiderin und die sagt, ja, verdienen wir damit denn auch Geld, so, ja. Und das ist sozusagen kein conversional Content in dem Sinne oder kein umsatzbringender Content direkt, sondern es geht darum, zu informieren, zu unterhalten, ja, eben around the product. So, und das bringt halt eben dieses Problem mit sich, dass es dann nicht unbedingt direkt Kohle bringt, um es mal so salopp zu formulieren.
Ja, genau. Auf der anderen Seite sagen natürlich auch die Kollegen, die den Content entwickeln und schreiben, ja, es geht um den User, ne? Es geht darum zu informieren und das muss natürlich hier im Vordergrund stehen, ja, damit der Content gut wird.
Genau, also soll auch nicht verhunzt werden. Ne? Das war auch übrigens auch letztens auf LinkedIn eine spannende Diskussion. Da haben auch viele gesagt, ja, die Unternehmen sollten aufhören, so viele Produkte zu zeigen, sondern die sollen halt informieren und Mehrwert bieten. So, jo, okay, also ist gut, ist auch richtig, aber ein Unternehmen verkauft ja trotzdem Produkte. Also irgendwie, das kann ja auch nicht sein, dass man sozusagen das Ganze unter den Tisch fallen lässt. Ja, also ich fand es ein bisschen, ihr merkt schon, es ist knifflig.
Ja, und kniffliger wird es ja noch, wenn SEO noch mit ins Spiel kommt. Das hat man ja aus seinem Posting auch rausgesehen, nämlich, wenn ich mich jetzt mal darauf beziehen darf.
Ja, gerne.
Du hast ja wirklich auch Pfeile auf die einzelnen Suchergebnisse gemacht und hast gesagt, so, das Ergebnis ist eine Shop-Kategorie-Seite, also da sind Produkte gelistet, da kann man kaufen. Und das ist eine Informationsseite, ein Ratgeber und wieder eine Shopseite, wieder eine Informationsseite. Also das Suchergebnis war ja auch gemischt. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man sagt, ja gut, Google möchte das auch gerne getrennt haben. Ja, Google möchte auch gerne einmal Shops zeigen und vielleicht so ein bisschen Ratgeber zeigen. Und aber auf der einzelnen URL muss das dann ganz, ganz klar voneinander getrennt sein. Wo ich aber als Unternehmer sage, ja, ich habe ja nur einen Platz frei in den Top Ten. Und wenn ich jetzt den Ratgeberplatz erwischt habe, ja, blöd gelaufen, dann mache ich halt kein Geschäft. Und dann darf ich zwar informieren, aber die Konkurrenz, die mit einem Shop-Ergebnis auf Platz 1 oder 2 steht, die dürfen dann verkaufen. Ne? Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder?
Ja, genau, das ist halt so nochmal eine Metafrage sozusagen, ob man dann wirklich weniger verkauft. Aber ich fand es auch erstmal spannend.
Ja, also wenn man es trennt. Ne? Also wenn es wirklich ein reiner Informationscontent ist, auf dem keine Produkte drauf sind.
Genau. Also du hast sozusagen, das Keyword war Automatikuhr. Ihr könnt das auch gerne mal googeln. Dann kommen natürlich auch oft oben Google Ads und so. Aber wenn man sich die reinen Suchergebnisse anguckt, ranken eben Kategorieseiten, die Automatikuhren verkaufen, aber eben auch spannende, sehr schöne Ratgeberseiten, zum Beispiel von Brokler heißen die, glaube ich, in dem Fall, die hat wirklich so sehr schöne Grafiken zeigen, wie eigentlich so eine Automatikuhr von innen aussieht. So, ja. Und auch als Inspiration auch ihre Produkte zeigen. Kommen wir gleich noch zu.
Ne?
So, aber dann war sozusagen die Diskussion, die sich darum entsponnen hat, war, ja, können wir das denn nicht vermischen? Können wir denn nicht Content machen, wo wir ein bisschen informieren, aber eben auch unsere Produkte zeigen? Und dann hat die eine Linie hat gesagt, ja, natürlich, wir sollten es vermischen. Und die andere Linie hat gesagt, nein, entweder informieren oder verkaufen. Ja, also in dem Fall wäre dann sozusagen, ein richtiger Ratgeber ist ein richtiger Ratgeber und da ist kein Produkt zu sehen. Ja, also so richtig puristisch jetzt interpretiert.
Nach der reinen Lehre des Content-Marketing.
Genau. Kommt natürlich auch, finde ich, ein bisschen daher, dass die SEO, diese SEO-Kategorie-Seiten auch schon ganz schön ätzend aussehen, um es mal so platt zu sagen. Ja. Also da hast du dann oben die Produkte und dann ist da drunter ein riesen langer Lempel, wie du immer sagst, ja, an informationellem Content, ja, also der SEO-Text, ja, der sozusagen so tut, als wäre er hilfreich, ja, aber er ist natürlich am Ende der Kategorieseite, also sowieso überhaupt nicht zu finden und zu lesen, der sozusagen nur suggeriert, als würde man informieren. Ja, und das, finde ich, ist tatsächlich eine Frage, ob das noch eine Zukunft hat.
Ja, ja, und also, ich meine, das ist dann ja auch kein Content-Marketing. Da würde ja jeder Content-Marketer würde da ja lachen. Das ist ja
zu Recht,
ja. Zu Recht lachen. Das ist ja SEO-Text dann in den meisten Fällen, ne? Ja. Wirklich der schlimmsten Art. Aber lass uns nochmal auf die Suchintention gehen. Also das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, weil das ist ja auch was die Sache dann noch wieder komplizierter macht, aber eigentlich vielleicht auch ein bisschen dann später auch zur Klärung beitragen kann. Weil es gibt ja auch verschiedene Arten von Keywords. Es gibt ja Keywords, die ganz klar transaktional sind. Da sucht jemand nach Automatikuhr kaufen. So, das heißt, der möchte eine Automatikuhr kaufen. Und da kann man ja sagen, gut, der braucht einen Shop. Der will ja was kaufen. Und dann gibt es das Keyword Automatikuhr, dem man dann ja unterstellen würde, okay, das ist vielleicht was Informationelles oder das ist was Generisches. Ne? Aber ich meine, in diesem Keyword Automatikuhr würde ich jetzt persönlich unterstellen, dass da eventuell vielleicht auch Transaktionale mit drinne stecken. Ja, also so, das heißt, es ist ja oft auch gar nicht klar, so richtig klar aus der Suchintention rauszulesen, ist das jetzt was Transaktionales oder was Informationelles, vor allem je höher die Suchvolumina werden und je generischer die Begriffe werden. Ja, also und deswegen gehen ja viele auch, das war ja auch das, was der Johannes in seinem Kommentar gesagt hat, viele gehen ja mit WDF, IDF ran und sagen, ich hole mir jetzt alle Begriffe, die die Top 20 benutzen und tue die in meinen Content rein, damit ich Google suggeriere, dass ich halt auch relevant bin für so ein starkes Keyword. Aber in den Begriffen kommen dann halt auch wieder transaktionale Begriffe drin vor. Das heißt, ich muss ja auch transaktional auf der Seite arbeiten, obwohl ich ja eigentlich einen Ratgeber schreiben möchte. Ja, also über die Suchintention und den Content kommt man automatisch in so ein Mischgebilde rein, weil oft gar nicht richtig klar ist, was ist denn die Suchintention eigentlich.
Ja, ne, und dann, also es ist wirklich nicht einfach. Ein Gedanke, den ich jetzt auch gerne nochmal aufgreifen würde von dir, ist, wenn du Automatikuhr eingibst, dann kann man schon davon ausgehen, dass du irgendwann früher oder später auch gerne eine Automatikuhr kaufen möchtest. Also es liegt einfach nah. Aber in dem Moment möchtest du vielleicht erstmal wirklich was wissen. Also es ist primär informationell. Sonst würdest du ja Automatikuhr Vergleich oder so eingeben, ja, oder Hersteller oder keine Ahnung, unter 1000, über 1000 Euro oder sonst irgendwas. Du würdest ja dann schon viel spezifischer suchen. Und genau, also es ist sozusagen, aber auch, um nochmal jetzt den großen Bogen zu spannen, im Content-Marketing gibt es diese Frage, dürfen wir Produkte zeigen, ja oder nein? Und in SEO wird das auch diskutiert. Ja, dürfen wir auf einem informationellen Begriff ein transaktionelles Keyword reinnehmen oder nicht? Also
Und andersrum dürfen wir auf einem transaktionalen Begriff auch Content zeigen.
Ja, genau.
Ja, also auch das wird ja diskutiert. Wie sieht eigentlich so eine Kategorieseite aus? Muss die so aussehen mit Produkte oben, Schrott unten? Ja? Oder kann man das vielleicht auch anders machen? Also auch das wird ja diskutiert, andersrum. Ne?
Ja, also das ist eine super spannende sozusagen Diskussion auf so einer konzeptionellen Ebene, über die wir auch super oft diskutieren. Ne? Und über diesen ganzen Fachdiskussion drüber stehen die Entscheiderinnen und Entscheider und sagen, na, soll ich da jetzt Geld reintun oder nicht in dieses Content-Marketing-SEO-Ding? Verkaufen wir darüber jetzt oder verkaufen wir darüber jetzt nicht? So, ja? Gib mir mal eine Antwort darauf. Ja, und die diese Frage stellen, da ist dann halt eigentlich aus unserer Erfahrung fast auch immer die Ausgangslage, dass es keine professionelle Webanalyse gibt. Ja, also das wird halt auch dann nicht gemessen und dann führt das auch nur zu schrecklichen Diskussionen, Teamdiskussionen, ob man darüber jetzt mehr verkauft oder nicht, weil es faktisch keine Datenbasis gibt.
Ja, was wird gemessen? Genau, das ist die große Frage. Ne? Also aber ich finde, da sind die Kollegen aus dem Content-Marketing auch gefragt. Also was sind denn andere KPIs außer Umsatz, die man auf dem Content messen kann? Ja, also beziehungsweise wir wissen das, weil wir damit seit vielen Jahren arbeiten, weil uns das wichtig ist.
Kommt gleich auch noch.
Diese Messbarkeit herzustellen, aber in vielen Unternehmen gibt es eine rudimentäre Webanalyse, in die aber keiner reinguckt, weil es irgendwie auch zu komplex ist, weil die Daten nicht aufgearbeitet und kommentiert werden. Und es sind aber eben auch keine KPIs und keine Micro-Conversions zum Beispiel definiert, wo man halt auch sagen kann, ja, was kann ich denn noch mit Content erreichen? Ja, also was und auf der Basis dann versuchen zu argumentieren, was gibt es denn noch für Ziele im Unternehmen, die uns auch wichtig sind, die wir dann mit Content-Marketing in den Zwischenebenen auch erreichen können.
Ja. Ja. Also, ne, ihr merkt schon, also es gibt sozusagen diesen Fight im Content-Marketing, den Fight in der SEO-Branche und darüber sitzen sozusagen die Entscheiderinnen und Entscheider in den Unternehmen, die eigentlich keine Datenbasis haben und dann auch lost sind im schlimmsten Fall. Ja. Und wir möchten jetzt gerne euch zwei strategische Ansätze vorstellen, wie wir dieses Thema sehen. Ja, also und in beiden kann man jetzt schon sagen, ja, im Content-Marketing kann und sollte man auch Produkte zeigen, aber es kommt eben auf das Wie an. Ja, also wie kann man das machen und zwar auf eine smarte Art? Und da gibt es zwei sehr gute Ansätze, wie ich finde, wie man das machen kann.
Wenn ich einmal noch reingrätschen darf, ich habe jetzt ein bisschen plastisch oder ein bisschen vereinfacht gesagt, dass die Folge auf Basis von einem LinkedIn-Beitrag jetzt zustande gekommen ist, aber das stimmt ja gar nicht, weil es diese Ansätze, die werden ja seit schon sehr lange, vor allem auch im US-Markt, diskutiert und wir beobachten das da natürlich auch schon länger, dass das diskutiert wird, was wir halt immer so auch im Alltag in unserer Arbeit immer wieder umsetzen, auch schon seit vielen Jahren, weil für uns das so in Fleisch und Blut übergegangen ist und das aber jetzt auch Theorieansätze, die da jetzt auch drüber entstehen. Das ist ja auch das Spannende, ne? Was du ja auch dann in deinem Posting da auch angesprochen hast. Und ich wollte dich ist gut. Unterbrechen.
Aber das ist jetzt genau der Übergang eigentlich. Das ist nämlich der erste Ansatz. Also das wird in unter Product-Led SEO oder Product-Led Content diskutiert. Ja, also wenn man so will, produktorientiertes oder produktzentriertes SEO oder eben Content und oder getrieben, wie auch immer man das sozusagen übersetzen will. Und da gibt es halt eine Reihe von einfach Leuten, vor allen Dingen in den USA, die das halt vorantreiben, dieses Thema. Und da habe ich einfach mal zwei Beispiele mitgebracht, die ich sehr gut finde. Wo nämlich im Rahmen von Content Marketing die ganze Zeit das Produkt gezeigt wird. Ja, und die User finden es gut. Das erste Beispiel ist von Hutcher. Hutcher hat einen Artikel geschrieben zum Thema, Hutcher ist ja so ein Umfragetool unter anderem und ein Heatmap-Tool, ist bei uns auch im Einsatz. Und wir haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben über, wie stelle ich offene und geschlossene Fragen in einer Umfrage. Ja, also wenn du eine Umfrage erstellst, musst du gute Fragen stellen. So. Und es gibt geschlossene Fragen und es gibt offene Fragen. Und jeder, der sich mit dem Thema Umfragen auseinandersetzt, kümmert sich darum, um dieses, wie stelle ich eine gute Frage. Ja? Und Hutcher hat dazu einen super guten, sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Und wenn man sich den mal anguckt, wir packen den auch in die Shownotes oder auf die Episodenseite. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass die ganze Zeit von aus der Hutcher-Software heraus Screenshots gebaut worden sind, wo man sagt, ja, da kannst du dann zum Beispiel so eine Frage stellen und da, so sieht das so aus, ja. Das heißt, die ganze Zeit wird diese Software in Screenshot-Form gezeigt auf einem Ratgeberartikel. Das ist Product-Led Content. Ja, man guckt, wie man seine Software in einen Ratgeberartikel sozusagen nutzwertig einbaut.
Sehr smart.
Das finde ich einen super smarten Ansatz. Das haben wir auch kürzlich auch bei einem Kunden diskutiert, der uns sozusagen, das war ein Sparring und ich gucke mir den Content an und ich sehe einfach, dass er viele Stockfotos benutzt. Und dann habe ich gesagt, warum nutzt ihr nicht eure Software als Bild? Das ist doch das viel bessere Bild als das Stockbild. Das ist wirklich unique. Das ist spannender für den User, sich anzugucken. Und ihr zeigt auch gleichzeitig euer Produkt, das ja auch ein Problem löst. Also das ist gerade, wenn du so ein digitales Produkt hast, ein super interessanter Ansatz. Und wo du sozusagen ja über einen hilfreichen Ansatz dein Produkt zeigst, die ganze Zeit.
Also da würde ich auch wirklich mal, falls jemand zuhört, der diese reine Content-Marketing-Lehre auch vertritt oder der sich darüber auch viele Gedanken macht, ist da schon Produkt gezeigt, wenn ich einen Screenshot aus meinem Produkt mache? Ja, ist das, zerstört da schon die reine Lehre?
Ja,
ist das schon Werbung oder darf man das? Ja, also, weil ich meine, das sind halt diese Grauzonen dann, ne? Also man sagt, ja gut, wir haben einfach die Software hier und wir lösen das Problem mit unserer Software, über das wir hier diskutieren.
Das ist total logisch, dass man es so, auch zeigt. Ne?
Wie sage ich das meinem Chef? Ich darf jetzt keine Screenshots von uns zeigen, weil das zerstört dann die Authentizität oder keine Ahnung was. Ne?
Ja,
das ist natürlich jetzt so eine Frage. Ich will das auch gar nicht polemisch jetzt hier darstellen. Das interessiert mich wirklich. Ne?
Also, aber der erste Reflex ist aber eben, ja, nee, dann nehmen wir lieber mal ein allgemeines Themenbild. So, ja, dann gehst du zu so einer Stockdatenbank und ziehst dir irgendein Bild raus, was schon 1000 Mal genutzt worden ist. Die User sehen das. Die kommen auf die Seite, sehen ein Stockfoto. Das dauert eine Millisekunde und dann sind die User schon gelangweilt.
Ja,
sind einfach schon gelangweilt, weil sie ein Bild sehen. Du siehst es jedem Stockfoto auf den ersten Blick an, dass es nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. So, aber ein Softwarebild, das du vielleicht auch noch groß zoomen kannst, da gehst du ja direkt rein, dann sagst du, ah, okay, alles klar, interessant. So. Zweites Beispiel, finde ich auch sehr spannend, haben wir auch schon unter anderem auf LinkedIn diskutiert, das ist Canva. Canva ist ja so, da kannst du so Designvorlagen machen und die haben eine sehr ausgefeilte und sehr clevere SEO-Strategie, unter anderem auch, was die Aufteilung des Blogs angeht, führt jetzt zu tief, aber zum Beispiel, wenn du nach Broschüre-Vorlage suchst oder Zertifikat-Vorlage, ja, dann steht Canva vorne. Und siehe da, du gehst auf die Seite und natürlich spielt das Produkt da auch eine Rolle, weil du kannst ja eine Vorlage mit Canva bauen. Ja? Das heißt, jemand sucht informationell nach einem bestimmten Vorlagetyp, und Canva hat dafür die richtige Landingpage und zeigt halt auch an, was man da dann für passende Vorlagen für hat. Auch da ist es wieder so, dass das letztlich das Produkt total offensiv gezeigt wird. Und da wird kein ellenlanger Blogtext geschrieben, warum eine Hochzeit schön ist, ja, oder wofür eine Broschüre nützlich ist oder so, sondern zack. Also das finde ich auch sehr spannend.
Das ist dann ja Product-led SEO auch, ne?
Ja, weil, klar. SEO und Content, beides.
Weil Canva diese Taxonomie einfach für sich entdeckt hat, ja. Also beziehungsweise das Team dort so schlau war, darauf zu optimieren. Und wie du schon sagst, dann eben das Produkt die Lösung ist. Und wir wissen ja selber aus dem Bereich, weil wir uns da auch ein bisschen auskennen in diesem Metier, das Zertifikat Vorlage oder Broschüre Vorlage, das ist ja schon fast transaktional. Das ist so ein Mischbegriff, weil die Leute die wollen schnell irgendein Ergebnis produzieren und sind froh, wenn sie irgendwo eine Vorlage kriegen, die sie halt benutzen können. Ne? Also da wird auch nicht mehr groß gelesen, was ist denn ein Zertifikat, ne? Der Ratgeberartikel. Aber in diesen Grenzbereichen, da verschwimmt das halt so. Ja? Und wenn man da nur mit der reinen Lehre ankommt, dann sagen die, jetzt weiß ich, was eine Broschüre ist und was eine Vorlage ist, aber ich habe immer noch keine in der Hand. Ne? Und da ist natürlich super schlau, weil Canva natürlich auch so einfach zu bedienen ist, dass sie da auch direkt zeigen, wie man es mit der Software macht und darunter natürlich auch groß den Call to Action. Hier kannst du dich anmelden und in 3 Minuten hast du das Ding fertig.
Ja, genau. Also das sind sozusagen die Product-Led-SEO oder Product-Led-Content-Ansätze, die diskutiert werden. Ein anderer Ansatz, den wir auch sehr stark vertreten, also Product-Led-Content, das versuchen wir auch immer umzusetzen, automatisch, aber wir sagen ja, baut High-Performance-Content. Und High-Performance-Content bedeutet aus unserer Sicht, dass ihr jetzt mal einfach gesagt modulare Themenseiten baut. Dass ihr nicht mehr so einen zusammenhängenden, ich sag mal, Text habt, den man auch überhaupt nicht auseinanderbauen kann, weil er sozusagen in sich geschlossen ist, sondern dass ihr in Abschnitten denkt und sagt und das auch gestaltet und designt für die User. Und dass ihr sagt, wir haben einen Einstieg, wir haben ein erstes Modul darunter, wir haben ein zweites Modul darunter. Was tun wir da dann für Content und für Content-Formate rein? Und dass man im Rahmen von so einem High-Performance-Content auch ein Modul hat, wo es transaktional wird, wo die Produkte drin vorkommen, passgenau. Das gehört sich dann auch von selbst, weil du eben, wie du gesagt hast, wenn jemand einen allgemeinen Begriff sucht, will er auch früher oder später was kaufen. Also das Produkt ist auch einfach eine hilfreiche Lösung. Man sollte es auch zeigen. Man kann doch nicht so tun, als würde man nichts verkaufen. Die User erwarten das doch auch. Also, aber es soll halt keine platte Werbung sein, sondern eben ein Teil des informationellen oder des Contents insgesamt.
Ja, weil die Suchintention halt so gemischt ist. Ne?
Ja.
Da kann natürlich, wenn man darauf breit eingehen will, dann macht diese modulare Aufteilung Sinn. Wir sprechen bei uns in der Academy ja auch sehr ausführlich darüber, wie wir diesen Content bauen und wie der gemeint ist, weil er halt auch wirklich dafür da ist, erstmal den zentralen Content, den man braucht, zu erstellen. Ja, ich meine, man kann natürlich auch bloggen und Storytelling machen und so weiter. Das sind ja auch alles andere Formate mit anderen Zielrichtungen, wenn du jetzt sagst, man darf jetzt nicht einen Text runter, jeder darf schreiben, wie er will.
Ja, so, klar.
Aber wenn man wirklich auch hinsichtlich Google und der User, die da suchen, für vielleicht auch stärkere, umkämpftere Begriffe relevanten Content schreiben will, dann sollte man sich überlegen, ob man das nicht eben modular macht, weil das macht es für einen auch ein bisschen einfacher. Aber da können natürlich Produkte auch vorkommen. Und wenn man zum Beispiel dieses Brokle-Beispiel von der Automatikuhr sich anschaut, wenn ihr da mal drauf guckt,
das kommt super. Dem schon nahe, ne? Ist nicht unser Kunde, aber kommt dem schon nahe.
Ja. Das kommt dem schon sehr nahe, aber es ist auch einfach super cool gemacht. Die haben Bilder da drauf, wie so eine Automatikuhr zusammengesetzt ist, wie die funktioniert. Also auch sehr, sehr fachlichen Content gut aufbereitet. Und irgendwo sind dann halt auch mal die Automatikuhren zu sehen, die man da kaufen kann. Das macht Sinn, die da hinzustellen, und das ist auch logisch, dass die da stehen.
Wobei wir dann jetzt, ne, als wir das diskutiert haben, das Beispiel, hast du auch gesagt, ja, die zeigen ihre Produkte aber schon ganz schön zurückhaltend. Ne? Also da spricht doch nichts dagegen, dann zu sagen, das sind unsere Top 5 Automatikuhren. Ja, und man zeigt dann wirklich vielleicht von ganz günstig bis ganz teuer verschiedene oder unsere Top 3 Automatikuhren. Und man featuret da vielleicht auch bestimmte Produkte an in dieser Kategorie, die man auch, die man einfach verkaufen möchte oder die besonders gefragt sind oder besonders ausgefallen. Also man kann da auch drin arbeiten. Ja, und man kann auch sagen, so sieht diese Automatikuhr von innen aus. Ja, also, und man nimmt dann noch Bilder von diesem einen Modell und zeigt, nimmt die auseinander. Ja, das wäre jetzt wieder eher so Product-Led-Ansatz, ja. Also auch da kann man wirklich viel mit seinen Produkten machen, denn das ist ja, also eine Uhr zu erstellen, das ist wirklich eine super ausgefeilte Kunst und ein Handwerk, ja. Und die Leute, die sich für Uhren interessieren, die freuen sich über so einen Content. Also auch da, das Beispiel ist sozusagen, finde ich auch, wo sozusagen ein Produkt auch inspirational sein kann und einen Kunden auch weiterführt und weiterbringt.
Ja.
So, und
letzter Punkt, KPI.
Ja, super und, wichtig.
Oder eher, also überlegt, nehmen wir das ROI, also Return on Invest, weil Investitionen in Content ist ja da und was ist mein Return? Aber meiner Meinung nach müssen wir eigentlich erst bei den KPIs anfangen. Also was messe ich eigentlich überhaupt? Weil der ROI, der geht schon sehr schwer in diese Umsatzrichtung. Ne? Aber wenn man diesen Product-Led-Ansatz treibt oder auch grundsätzlich Content-Marketing macht, dann muss man sich meiner Meinung nach unbedingt Messzahlen schaffen, die auch Content-Performance messen. Ja, und Content-Performance fängt natürlich auch bei Top-Rankings an, die man damit erreicht, zum Beispiel. Oder bei Traffic-Werten, die man erreicht. Also Reichweite insgesamt, das muss man messen und auch auf Content-Ebene zurückspielen. Und weitergehend auf dem Content selber natürlich die Micro-Conversions zu messen, dass man sich auch Gedanken macht, was will ich denn überhaupt für ein Engagement zum Beispiel messen? Ja, was ist mir wichtig? Kann ich da so einen zusammengebauten Messwert mir zum Beispiel bauen, auf Seitenaufrufen und Verweildauer zum Beispiel, ja, und den als ein Content-Ziel definieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man auch sagt, wir definieren uns Ziele und können daran bemessen, ob ein Content funktioniert oder nicht für unser Unternehmen, die halt noch vor dem Umsatz stehen, ja, wo man aber dann auch gut argumentieren kann und sagen kann, guck mal, seitdem wir den Content haben, ist unsere Reichweite so und so gestiegen, sind unsere Rankings gestiegen und keine Ahnung was, damit man eben auch als Content-Marketer, auch jemand, der vielleicht auch eher die reinere Lehre vertritt, auch was in der Hand hat, wo man sagen kann, das zahlt auf unsere Unternehmensziele ein.
Ja, genau. Und da wirklich dieses, das ist auch ein Stück weit sozusagen, natürlich ist es eine Kernfrage, machen wir damit auch genug Umsatz oder machen wir damit auch Umsatz, aber es ist eben eine Frage von mehreren und diese KPIs, wie du sagst, eben messen. So, ne? Anderes Beispiel ist ja auch, was wir machen, ist mit einer Heatmap feststellen, ob die Leute das auf dem Produkt waren. So, ja, also ob die es überhaupt gesehen haben. Und wenn sie es gesehen haben, okay, dann kann man sagen, wir haben so viel Traffic generiert und so viel davon haben es gesehen. Ja, also das ist alles Teil dann der Customer Journey oder des Markenaufbaus oder wie auch immer man das dann nennen möchte, sozusagen in dem Teil. Aber wichtig ist, dass es gemessen wird, damit man dann auch eben seine Erwartungen daran koppelt und nicht sagt, ja, jetzt haben wir hier informationellen Content gemacht, haben wir nichts verkauft, bringt nichts. Ja, das ist dann so. Ja, sondern besser dann eben auch in diese Webanalyse genauso investieren und sich da was Professionelles aufbauen.
Ja.
So, was ist jetzt unsere Antwort darauf? Wie können wir im Content Marketing unsere Produkte zeigen? Ist also erstmal ja, man kann sie zeigen, aber eben auf eine smarte oder auf eine geschmeidige Art, ja, auf eine passende Art, so dass es dem User weiterhilft und nicht auf eine plattwerbliche Art und oder auch gar nicht, ja, so zu tun, als wäre man ein Unternehmen und man würde gar nichts verkaufen. Das ist irgendwie auch durchsichtig. Jeder User weiß das doch. Er klickt auf ein Ergebnis, da steht ein Unternehmen. Das ist doch klar, dass da was verkauft wird. Also auch da finde ich, wir haben es mit aufgeklärten Kunden zu tun da draußen. Alle sind extrem aufgeklärt und extrem abgeklärt auch, was das angeht. Und da gehört es sich einfach, finde ich, dass man das seine Produkte, seine Angebote auf eine smarte Art präsentiert.
Ja. Wie hatten wir das noch gerade gedacht? Die Frage ist, kann man im Content-Marketing Produkte zeigen. Andersrum kann man ja genauso gut fragen, darf man auf Produkten auch geilen Content zeigen? Ja? Ja. Also andersrum kann man das ja genauso fragen.
Ja, ja? Super.
Also um mal von diesen Kategorieseiten mit SEO-Text wegzukommen. Ja. Auch da gibt es ja alternative Ansätze, haben wir auch schon öfter mal im Podcast hier besprochen, dass dass es da auch nicht so immer so sein muss, wie alle anderen das machen, sondern dass man auch sehr erfolgreich sein kann. Schaut euch mal das Automatik-Uhr-Beispiel an und vielleicht findet ihr auch noch andere Beispiele, die das einfach schlauer umsetzen, dass sie halt eben auf eher informationsgetriebene Keywords halt auch Informationen anbieten und eben auch Produkte und nicht andersrum.
Ja, super. So, das war unser Input. Halbe Stunde, das war's. Wir freuen uns auf die Diskussion auf LinkedIn. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.